Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Ja, Herr Blocher, das letzte Wochenende war ja gleich noch interessant, wenn wir ganz kurz das Revue passieren lassen, da die Abstimmungen. 3000 Stimmen Differenz bei dem RTVG. Eigentlich nicht einmal so eine wichtige Abstimmung.
Ja, zuerst hat man gedacht, wir machen nicht einmal ein Referendum, weil es ist auch ein Rechnungsmodus. Jetzt müssen alle zahlen, auch wenn du kein Fernsehen hast. Und dann wird es für die, die Fernsehen haben, billiger. Und dann hat man gedacht, ja, das ist sowieso. In der Welt, der Schweiz hat das gezählt, dass 50 Franken weniger zahlen müssen. In der deutschen Schweiz, ist interessant, hätten nur Basel und Graubünden zugestimmt. Bei Graubünden begreift man es noch. Die haben ein romanisches Fernsehen, die kommen auch viel Geld über, oder? Und Basel-Stadt ist eine linke Stadt. Das waren ja die Städte und die linken Städte natürlich da. Aber es wäre ja haushocht. Also ganz knapp wäre es da durchgekehrt.
Ja, aber es ist doch ein interessantes Phänomen. Wann war denn eigentlich der Bruch gewesen? Also eigentlich haben wir doch immer gemeint, die SRG sei sehr populär.
Ja, ja.
Die Leute haben das gern.
Man tut natürlich auch alles zudecken. Das stimmt gar nicht. Die Leute sind auch unzufrieden mit dem. Der hat so viel Geld gesackert ein. Und sehr viele Sachen macht er, wo du also auch im Ausland schauen. Sie machen den Film, dann sagen sie, es sei Service Public, dann fragen die Leute an, ja, wieso muss denn das? Man kann ja auch anderes Zeug schauen. Und dann kommt auf einmal so eine Bewegung und sagt, nein. Und dann ist natürlich noch hinten dran, das ist jetzt eine Steuer geworden. Aber sie haben es als Abgabe bezeichnet, weil die Steuern müssen in die Bundesverfassung, die sind abschliessend.
Aber die bringt man nicht weg, jawohl, oder?
Aber dann hat das Bundesgericht einen Entscheid gefällt, von jetzt an sagen die Gebühren nicht mehr Mehrwertsteuerpflichtig, weil das sagen Steuer. Und auf Steuern gäbe es keine Mehrwertsteuer. Also jetzt ist es bewiesen, dass es eine Steuer ist, aber das ist ganz tragische Festsetzung. In Zukunft kann die Steuer der Bundesrat allein. Und das haben wir sonst nie jetzt in der Schweiz. Das ist alles in der Bundesverfassung. Das hat sicher auch noch viel ausgemacht. Aber zur Schande darf ich noch sagen, die Economie Suisse hat dann die Parolen rausgegeben zu einer neuen Steuer. Das zeigen da, wo die stehen.
Ja, aber jetzt noch mal ganz kurz. Ich meine, der Konsument hierheim, der will ja einfach ein gutes Programm, das wird auch gut geschaut, seine Filme und weiss Gott, der denkt doch eigentlich gar nicht so weit, ist es ein Servicepublik oder nicht?
Ja, ja, aber er hat 30 Programme, die er vielleicht schauen kann, oder 60, ich weiss nicht, wie viel. So viel kann er schauen. Und sagt, ja, du bist eins von denen. Und der vergleicht es wahrscheinlich auch. Und ich meine, der hat eben gesagt, auch die ausländischen Kanäle sind die Hauptkonkurrenz. Und scheinbar schauen da auf die Leute die Ausländischen, die Deutsch-Schweizer Deutsche und die anderen französische Fernsehketten. Weil die etwas bringen, was scheinbar besser ist als in der Schweiz. Nur in den Dingen hat er natürlich quasi wie ein Monopol in den Nachrichten. Die kleinen privaten Fernseher können keine eigenen Nachrichten jetzt aufziehen. Das ist so teuer. Aber er kann es, weil er Zwangsgebühren hat, oder? Und ob er da so eine Weltmeisterschaft hat, das weiß ich nicht, ich glaube es nicht. Weil einer, der ein Monopol hat, hat nie eine Superleistung, hat ja keine Konkurrenz. Irgendwie haben das die Leute halt doch auch gemerkt, oder? Und vielleicht haben sie auch ungerecht gefunden, dass einer muss Gebühr zahlen, der gar keinen Fernseher hat, auch wenn sie einen haben.
Aber sie müssen jetzt zahlen, oder?
Ja, ja, gut. Also kann nicht wegen dem Nein stimmen, aber ich habe nie einen Fernseher gehabt, darum musste ich nie zahlen. Sie sind immer schauen, ob ich auch wirklich keine Ecke.
Ja, die Bilag ist auch vorbeikommen.
Ja, nicht einmal, aber hin und wieder sind sie kontrollieren, oder? Ich sage, ja, ich könnte schon kontrollieren. Ich habe es eben noch gut, ich habe gar keinen Anschluss gemacht. Also nur bis ans Haus hin, aber nicht ins Haus hin, dann kannst du gar nicht schauen, oder? Aber es zeigt natürlich, das knappe Resultat zeigt, die Stimmbürger überlegen nämlich viel mehr, als man meint, oder? Wenn so ein oberflächliches Ding, ja, da kostet 50 Steine weniger für die, ja, da hat gar keinen Wert, oder? Mhm. Erbschaftssteuer.
Ja, ja, das wäre ja eigentlich ein viel dominantere Thema gewesen.
Ja, ja.
Das ist ja völlig untergegangen, der ja. Abstimmungskampf.
Aber ist also 29% haben zugestimmt. Das ist ja Also ein ganz klägliches Resultat, wenn man denkt. Also unglaublich, oder?
Eben, es betrifft ja eigentlich relativ
98% wären nicht betroffen gewesen. Und dann hat man noch versprochen, schau, es gibt Geld in der AV und Geld für Kantone und so, dann gehen die Steuern ab und so weiter. Und ich hatte Angst, weil ich gesagt habe, das ist doch für die Leute so eine verlockende Initiative. Sagen die 2%, haben immer gesagt, es treffen ja nur 2%. 20% in der Erbschaft. Nein, haben die gesagt, nein. Und das hat mir ein Deutscher gesagt, also ihr seid schon ein ganz interessantes Land. So ein Volk, das so durchsieht und das verwirft, das ist ja unglaublich. In Österreich war ich eine Woche voran. Haben die gesagt, das ist doch nicht möglich, dass das nicht dass das abgelehnt wird. Nein, also, das würden sie dann schon ganz gut können erklären, wenn da, oder, weißt du so? Mhm. Weil für die wäre es klar gewesen. Und das ist schon, für die, die da immer meckern, an der direkten Demokratie rummeckern, muss man schauen, wie viele verlockende Sachen dass die Leute verworfen haben, wie sie denken weiter. Sie denken auch in den Gesamtzusammenhängen. Sie haben auch gewusst, wenn wir die schröpfen, was machen die? Die gehen entweder ins Ausland, es gibt ja heute Länder, wo man keine Erbschaftssteuer, keine Vermögenssteuer hat, Schweden zum Beispiel, oder London, und dann sind ja die nicht mehr da, dann zahlen die aber auch keine anderen Steuern mehr, dann trifft sie uns, dann geht für alle die Steuern nur, und dann trifft es natürlich vor allem noch die Familienbetriebe in der Schweiz, das haben die selber, haben die das mitvollzogen. Und kein einziger Kanton hat zugestimmt, oder?
Das war eigentlich gleich überraschend gewesen. Das heisst ja im Prinzip, die Voraussagen, wir haben es ja 100-mal gehabt, ja. Die kann man gar nicht machen.
Nein, ja, das ist ja jedes Mal falsch, oder? Also bei den Dingen haben sie es natürlich noch am besten getroffen, da gegen den Schluss beim Radio und Fernsehen.
Ja, 50-50
ist nein, knapp.
Ja, nein, sie haben gesagt, am Schluss sagt 50-50, dann stumm.
Also, ja, das kann man sagen. Ja. Das ist ja 50-50, oder? Ja. Aber jetzt ist auch interessant, das ist ja ganz knapp, oder? Also, wie da Masseneinwanderungsinitiative. Aber weil da das ganze Establishment auf der anderen Seite ist und verloren hat, ja, das ist ja viel zu knapp und ganz knapp angenommen, das müssen wir nochmal in Frage stellen und weiss ich was. Jetzt, wo es gewonnen haben, so knapp, da sagt niemand ein Müchsli, oder? Mhm. Ja, wir haben gewonnen. He? Und man sieht, das Vertrauen, das ausgesprochen worden ist. Also, da muss man also immer wissen bei den Kommentaren.
Ja, und wo man gleich sehen, Masseneinwanderung ist der Unterschied gleich noch ein bisschen grösser gewesen, oder?
Jawohl, ja.
Das sind aber Kantone ist auch,
aber es war also auch klein gewesen, oder? Aber da noch viel kleiner. Und dann natürlich ein überwiegender Teil der Kantone, darum haben sie es nicht können als Steuer in die Bundesverfassung nehmen. Das sieht man jetzt. Dann wäre es durchgefallen, oder?
Also das Thema wird uns höchstwahrscheinlich wieder beschäftigen, SRG. Jetzt gehen wir noch mal zurück. Ein ganz interessantes Thema ist plötzlich auftaucht da am Horizont. Jetzt haben wir geredet von der Schlacht von Marignano. Das war ja der grosse Brüller in der letzten Zeit. Jetzt kommt plötzlich die Schlacht von Morgarten, 1315. Ist ja noch interessant, wenn man ein bisschen schaut. Ja. Das Jahr 15 ist eigentlich ein Datum von blutigen Schlachten. Also Morgarten, Marignano, ja, dann ist noch Verdun vor 100 Jahren, ja. Vor 200 Jahren Waterloo.
Von Margau 1415.
Waterloo vor 200 Jahren ist ja auch noch gewesen.
Jawohl, ja. Und da ist auch interessant. Die Franzosen können nicht an die Schlacht von Waterloo, 200 Jahre, weil sie verloren haben. Aber wir gehen dann auf Marignano, wo wir auch verloren haben, oder?
Meinen Sie, da kann man schon sagen, das ist so eine nationale Einstellung gegenüber alten Schlachten?
Ich meine, der Corse Napoleon, der ist einfach so eine französische Grösse. Auch der furchtbare Schlacht, die er geführt hat. Und Waterloo könnte bei ihnen wirklich kein Siegesplatz. Ich meine, erstens ist er ja ab aus der Verbannung. Sie haben ihn ja selber verbannt, oder? Ist er von Elba ab und hat eine neue Armee wieder gemacht und sich zum Kaiser aufgeschoben und die Schlacht geführt. Furchtbare Schlacht, bis man dann endlich auf St. Helena da hat. Also, aber dass die 200 Jahre später sagen, das ist ohne uns. Oder? Quasi, ja, nein. Aber interessant ist, der Moorgarten, der ist jetzt so 700 Jahre, das ist natürlich das älteste von allen. Es ist für mich wirklich interessant, weil das haben sie immer wollen ausklammern aus der Geschichte. Die modernen linken Historiker, das ist der linkste, der gar kein Wissenschaftler ist, sondern ein linker Polemiker, der Tanner.
Ja. Der, wo jetzt zurückgehalten ist, da,
war die Uni. Abschiedsvorlesung gemacht.
Sind Sie auch eingeladen gewesen?
An die Abschiedsvorlesung? Ja. Nein, nein. Den habe ich das erste Mal gesehen, erst nach dem Ding, in einem Podiumsgespräch. Auch über Geschichte. Sie müssen jetzt über Geschichte reden. Das ist wunderbar. Schauen jetzt alle über Geschichte und sagen, wir müssen den Nationalkonservativen entgegentreten. Die Jäger wären 20 Jahre das Terrain gepachtet. Wir haben doch kein Terrain gepachtet. Ich habe einfach immer geschichtlich die Schweiz auch erklärt. Weil das liegt mir auch am Herzen. Und die waren ja nie zusammen gewesen. Der Lehrstuhl für Geschichte haben sie abgeschafft an der Uni für Schweizer Geschichte, oder? Die darf nicht stattfinden. Und jetzt haben sie gemerkt, wir haben Oberwasser, aber weil sie nichts gemacht haben. Und jetzt fangen sie an, Gegensteuer zu geben. Dann kommen die alten Thesen. Also gestern noch, also am Donnerstag von dieser Woche, war in der Zeitung ein Artikel, in der Zürich-Zeitung, Moorgarten. Da wissen wir fast gar nichts. Es ist nichts geschrieben worden. 1315, das glaube ich auch, da hat man auch noch nichts geschrieben. Also die meisten, die nichts sind, haben wahrscheinlich gar nicht
geschrieben. Das ist ein anderes Problem, ja, ja.
Und man hat auch keinen archäologischen Fund. Ja. Darum, das ist alles im Dunkeln. Es gibt da 1340, Johann von Winterthur, wo da etwas geschrieben hat, und dann Fridolin Tschudi und aber...
Aber sind aber Jahrhunderte später.
Ja, mehr oder weniger sage ich das. Also ein Mythos, oder? Und man tust da, was da für ein Schlag war. Er zückt. Kommt da der Blick da mit auf der vordersten Seite. Moorgarten hat existiert. Dass der natürlich kommt mit dem heisst, auch in der Bevölkerung, wenn die Leute, dass es einen Schlag vom Moorgarten geht, die merken natürlich auch, die linken Historiker wollen das ausmerzen, weil sie die Schweiz nicht wollen. Und keine Schweizer Wurzeln. Und was sagen jetzt die? Jetzt hat man neue archäologische Ausgrabungen gemacht, wo die Fachleute sagen, das ist alles aus dieser Zeit. 13, 15 Münzen, Speerspitze und alle Keib an dem Ort, oder? Weil man hat jetzt ganz gute Geräte für so Ausgrabungen.
Aber das hätte man früher noch gar nicht machen
können. Nein, da hätte man müssen ausgraben. Mhm. Und auf die Grotte wohl. Da kann man scheinbar oben durchfahren und dann gehen sie an, oder? Und dann kann man dann den graben. Und ich habe es jetzt nicht gesehen, also das Fernsehen bringt es dann den Beweis, es ist da das Gefäß aus
Einstein ja,
also wissenschaftliche Untersuchungen gemacht.
Im linken Monopolfernsehen, so. Ja.
Ja, im linken Monopolfernsehen, ja, es hat schon auch Fenster, die ein bisschen bürgerlich sind.
Nein, aber jetzt nochmal, einfach mal, dass man sich ein bisschen einordnen für die Leute, die vielleicht geschichtlich nicht mehr so bewandert sind, was ist denn überhaupt in dem Moorgarten passiert. Gut. 1291 ist
Bundesbrief gewesen, oder?
Das Rütli
ist eigentlich die erste Schlacht, wo die Waldstädte hat müssen führen.
Bereits nach 16 Jahren, oder?
Ja, wobei man muss sagen, es war eigentlich nur Schweiz gewesen, wahrscheinlich noch ein bisschen Urnen dabei. Also sie sind nicht miteinander gewesen. Der Hintergrund war eigentlich ein Streit mit dem Kloster Einsiedeln über die Weiderechte. Die Schweizer haben nicht wollen, nicht können einigen und haben dann das Kloster plündert. Sie sind auf das Kloster losgegangen. Und dann ist Habsburg ist die Schutzmacht vom Kloster von Einsiedeln. Die sind dann eingeschritten. Und dann ist das, hat das einen Krieg gegen Habsburg. Und die Habsburger, die sind schwer bewaffnet gewesen, mit also viel Kavallerie und Ritterrüstiger und so weiter, also rechts her. Und die sind da am Ägerisee nachgekommen. Und da gibt es ja eine Sage, ob sie passiert ist, weiß ich nicht, wo ein Zuger, der Graf von Hünenberg, der Schweizer, ein Pfeil geschossen hat mit einem Papierröllchen dran, hütet euch am Moorgarten. Das ist ein geflügeltes Wort. Mhm. Heute brauche ich auch wieder Ding. Passet auf vor dem EU-Beitritt, hütet euch am Moorgarten. Das ist so ein Mahnmal. Und dann sind die Eidgenossen als rechter Ort an, und zwar steil über dem Hägerisee, und haben eigentlich nichts anderes gemacht, als Stein und Baumstämme oben runtergerührt. Und dann sind die also eigentlich verdrückt worden und müssen fliehen. Also es war die erste Schlacht, die einen Sieg gegeben hat. Und dann kurz darauf haben sie das Bündnis von Brunnen geschlossen, die nochmal miteinander, wie auf dem Rütli, 1991, und haben gesagt, hört, wir müssen einfach mehr zusammenheben, weil eben bei Moorgarten sind die Schweizer mehr oder weniger allein gewesen. Da hast du noch Zucker dabei gehabt und ein bisschen Urner, aber sonst ist also
suboptimal, ja.
Suboptimal ja, ja. Und Zucker sind da noch nicht im Bündnis gewesen. Und
aber hat es denn überhaupt einen Kampf gegeben, Mann gegen Mann? Oder ist das einfach irgendwie, ist ja auch relativ feig aus dem Hinterhalt,
ja,
oder?
Ja, es hat es schon gegeben. Die sind natürlich dann darauf ab. Die Eidgenossen hatten ja die Wiese gehabt. Es gibt keine Gefangene, es gibt nur Tote. Entweder hauen sie es ab, wenn man es nicht verfolgen kann, oder es gibt Tote. Aber also, gefangen genommen wird niemand. Darum waren sie so gefürchtet gewesen. Und Moorgarten ist darum, das ist der Anfang von einer sehr glorreichen 200-jährigen Zeit der Eidgenossen, wo sie Schlacht an Schlacht gewonnen haben. Da kommt alles nachher später, das kommt ein Sempach, oder? Ja. Dann kommen dann ja, die ganz grossen Kriege gegen Burgunder, ja. Murten, Nancy und dann am Schluss der Schwabenkrieg 1499. Und die Zeit hat gedauert, dann die Eroberung von Mailand, oder? Die war die Grossmacht, sie hatten die Lombardei, Novara und die oberitalienischen Schlachten, die sie gewonnen haben. Also dann schon 1512 und 13. Und dann kommt das Ende, das ist Marignano, 1515. Da haben sie grauenhaft verloren gegen Frankreich auf dem Schlachtfeld Italien und haben die Lombardei verloren und Mailand. Aber was sie nicht gelassen haben, ist Tessin. Also die ganzen Südtäler haben also geschickt verhandelt im Frieden. Aber sie haben sich gleichzeitig dort müssen verpflichten, exklusiv den Zöldner in Zukunft den Franzosen zur Verfügung zu stellen.
Aber gleich noch mal interessant, wenn wir zurückschauen. Wer hat denn eigentlich die Schweizer angeführt? Man hat immer das Gefühl, wenn man so Geschichtsbücher liest, ist eigentlich ein anarchischer Club.
Das ist auch so. Das ist eben auch ein Verhängnis geworden bei Marignano. Die haben auf dem Schlachtfeld abgestimmt. Soldaten. Weil die hatten schon Führer gehabt, oder? Die haben gesagt, hör, das können wir nicht machen, wir verlieren. Berner, Freiburger, die sind heim. Die haben gar nicht mitgemacht. Die Solothurner sind auch noch heim. Typisch. Bis auf die heutige Zeit ist das so. Die Westschweizer waren gar nicht interessiert an dieser Expansion nach Süden. Die hat auch den Gotthard nicht interessiert. Die interessiert den Gotthard auch heute noch nicht. Darum mussten wir zwei Linien bauen. Weil man die Neat hätte man nicht können bauen durch den Gotthard, was gelangt hätte. Wie man gesagt hat, das stimmt die ganze Westschweiz. Nein. Dann müssen wir auch etwas geben. Dann hätten wir dann noch den Lötschberg gegeben, oder? Ist doch interessant, wie sich das durchzieht. Die sind heim, haben die anderen alleine gelassen. Im Grunde genommen waren es eigentlich nur die Innerschweizer, die den Krieg geführt haben. Die Zürcher waren auch noch dabei und dort der Zwingli.
Aber dann würde das heissen, der Grundsatz, den sie immer vertreten, Demokratie, funktioniert auch nicht überall, oder?
Nein. Das hat man heute auch, weil man gehört ist. Darum wählen wir im Kriegsfall einen General. Und das ist.
Da hebelt ja eigentlich die ganze Demokratie aus. Ja.
Und das sieht man während dem Zweiten Weltkrieg, werfen wir heute die linken Historiker vor. Während dem Zweiten Weltkrieg haben wir viele Sachen beschlossen, über die Köpfe weg. Aber in den Notsituationen hat die Schweiz die Organisationen so gemacht. Und der Gison, der ist also zum Teil faktisch über dem Bundesrat gestanden. Also im Ansehen von der Bevölkerung hat er das grössere Ansehen gehabt. Und das hat dazu einem Konflikt geführt. Also es gibt eine interessante Biografie über den Giza vom Gauci. Das ist ein Sozialdemokrat, ein Historiker. Der sagt, der Giza hätte in gewissen Zeiten in einer Telefonkabine telefonieren, weil sie den Bundesrat das Telefon abgelassen hat. Man sieht, oder, in den Notsituationen, eben im Krieg, kann man nicht demokratisch führen. Das geht nicht. Und der Salat war auch da im in dem,
aber die sind ja auf dem Schlachtfeld gesehen und der gesagt, die haben abgestimmt, wir gehen heim, die anderen gehen.
Und man vermutet, dass zum Beispiel Morgat, wo man nicht genau was weiß, das war ein wilder Haufen gewesen, wo drauf ist einfach, oder? Hat schon lokale Führer gehabt, aber nicht eigentliche Schiffe.
Jetzt gleich kann zum Abschluss von dieser Sendung schließe ich eigentlich fast ein bisschen den Kreis, wenn Sie sagen, eben, man sieht die südlichen oder die westlicheren Kantone der Schweiz haben eine andere Theorie gehabt als die östlicheren. Das hat sich auch gezeigt mit der Abstimmung vom letzten Sonntag, wenn man jetzt ja, ganz trivial weitergeht.
Ja.
Aber jetzt ist ja gleich fast ein bisschen die philosophische Frage. Was hält denn schlussendlich die Schweiz zusammen? Gibt es denn überhaupt so ein Schweizbewusstsein, sag ich jetzt mal, von einem Genfer oder von einem Appenzeller? Ja. Was ist Gemeinsamkeit?
Also ich bin überzeugt, dass der Wille zusammenzugehören fest mit der Geschichte zu tun hat. Geschichte schweißt uns eigentlich zusammen. Und wir haben ein Mittel, wo eben den Kantonen eine grosse Souveränität gibt. Und das ist der Föderalismus. Und dann, wenn alle dazugehören, weil sie wissen, wir werden eigentlich oben nicht majorisiert. Oder? Die Welschen kämpfen wir nicht so Angst haben, dass sie majorisiert werden von den Zürchern, wo ja viel mehr Stimmen haben, weil die Autonomie haben sie eben. Darum muss man die Autonomie lassen. Und darum wird auch die Spannung ein bisschen grösser mit der Zentralisierung. Es macht nichts, dass der Appenzeller-Inderrödler so ein ganz anderer Typ ist als der Genfer. Die sind jetzt verschieden. Aber sie haben ja ihre Autonomie. Die können selber abstimmen, die haben eine Steuerhoheit, sie haben eine eigene Wirtschaftsordnung und ein eigenes Schulwesen. Darum ganz, ganz verheerend ist für den inneren Frieden, dass man hier da angefangen hat, Bildung zu zentralisieren. Natürlich hat man gesagt, ja, das sei nur wegen der Hochschulen und so. Dabei hat man nachher auch angefangen, Harmos und so gemacht. Aber funktioniert ja nicht. Jetzt gehen wieder einzelne Kantone raus.
Aber jetzt widersprechen Sie sich darauf eine Art, wenn Sie sagen, Geschichte sei der Kitt. Also der Genfer hat ja mit dem Marignano gar nicht am Hut.
Nein, aber er hat eine eigene Geschichte. Und mit dieser Geschichtlich hat er das in die Schweiz gebracht. Da hat er eine grosse Geschichte, dass Genf zu der Schweiz gehört. Die haben ja Land gebraucht, bis sie nicht einen eigenen Staat sein wollen, oder? Und jeder Kanton hat eine eigene Geschichte, aber die Geschichte führt immer in die Schweiz. Und dann ist natürlich der Erfolgreiche vom Land.
Eben der Lebensstandard, wo alle relativ können,
wo alle
profitieren können davon.
Alle profitieren, wir sehen ja das, dass das besser funktioniert als hier in der EU, oder, zum Beispiel. Oder dass sie als Schweizer einfach einen Haufen Möglichkeiten, einen Haufen Freiheitsrecht, auch können abstimmen, also eine bessere Ordnung. Da muss man aufpassen, ob der Schweizer, wenn es eine ganz schwere Krise gäbe, ob die so zusammenhält, ist eine andere Frage. Ich bin der Meinung, wenn die Schweiz der EU beitreten würde, würde die Schweiz auseinanderreissen. Dann würde die Welschen mit den Säbner gehen, mit den Französischsprachigen und wir mit den Deutschsprachigen und so. Also das gäbe keine schöne Sache. Also die Schweiz zusammenheben kann man, wenn sie unabhängig bleibt. Und wir akzeptieren es ja auch, dass wir so verschieden abstimmen. Also die Welschen machen aber mehr Zeitungen, machen einmal ein Mais wegen dem Röstigraben, wenn wir gewinnen. Jetzt haben sie gewonnen, jetzt haben sie den Röstigraben gemacht, noch beim Radio und Fernsehen. Und da haben wir auch Erklärungen. Sie sagen, ja, wir sind ein kleines Gebiet da. Und bei uns ist es natürlich gefährlicher, wenn das Fernsehen nicht mehr funktioniert und so. Kann ja sein, oder? Und sie denken aber anders als wir. In vielen Sachen. Also, Ja, bei mir wäre es ja so gewesen. Das war ja ganz verrückt gewesen wie die. Zum Teil 80%, mhm, oder? Und wir haben die Gemeinden in der Schweiz, die haben 100% Nein gestimmt.
Also, sind wir schon wieder am Ende dieser Sendung. Einen schönen Bogen haben wir geschlagen von der unmittelbaren Aktualität ganz zurück von der Schweizer Geschichte anfängt. Das war Tele Blocher. Freut mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.